Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Großbritannien wird heute ein neues Parlament gewählt. Der Ausgang wird auch über den weiteren Brexit-Kurs entscheiden. Premierminister Johnson hat für seinen Ausstiegsvertrag bislang keine Mehrheit im Parlament. Oppositionsführer Corbyn von der Labour-Partei will einen neuen Vertrag aushandeln und dann das Volk darüber abstimmen lassen. Wie die Wahl ausgeht, lässt sich wegen des britischen Mehrheitswahlrechts nur schwer vorhersagen.
Premier Johnson wählte als erster Parteichef heute Morgen, medienwirksam, mit Hund an seiner Seite. Der Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat hingegen letzten Umfragen zufolge kaum mehr Chancen auf einen Sieg, hofft aber darauf, eine absolute Mehrheit der Konservativen zu verhindern. Am Ende des Wahlkampfs kam Corbyn mit seinen Themen immer besser durch. Bei Boris Johnson hingegen preisen einige schon mit ein, dass man ihm nicht zu 100% vertrauen kann. Aber die, die den Brexit wollen, akzeptieren das. Es gibt einige Briten, die sehen ihn als liebenswerten Schurken. Im Wahlkampf jedenfalls versuchte er sich so zu präsentieren, als der Mann, der zupackt und das leidige Thema Brexit jetzt erledigt. Spätestens in einem Jahr. Subtil war das nicht, zumal er an keiner Stelle verriet, wie er das Problem nach der Wahl lösen will. Aber möglicherweise wirkungsvoll. Ich wollte in der EU bleiben, aber ich halte mir die Nase zu und wähle ihn jetzt. Der Zug ist abgefahren, also lass es uns jetzt einfach tun. Ich habe für Labour gestimmt, weil ich auf ein Patt hoffe. Ein Patt im Parlament wäre für die Brexit-Gegner die letzte Hoffnung, doch noch ein zweites Referendum durchzusetzen. Eine erste Wahlprognose wird für kurz nach 23 Uhr deutscher Zeit erwartet.
Es geht um viel bei dieser Wahl. Sollte Johnson gewinnen, kommt der Brexit. Dann aber würden die langwierigen Verhandlungen mit der EU erst beginnen und die dürften sich über viele Jahre hinziehen. Johnsons Versprechen, das Ganze bis Ende nächsten Jahres zu erledigen, ist nicht mehr als ein Slogan, zu schön, um wahr zu sein.
Über die Entwicklung und Prognosen bei der Wahl in Großbritannien halten wir Sie den ganzen Abend über auch bei tagesschau.de auf dem Laufenden. Ein Streit über die Rolle der Atomkraft beim Klimaschutz hat den Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel überschattet. Bundeskanzlerin Merkel unterstützte die Pläne der neuen EU-Kommission für eine Klimaneutralität Europas bis 2050. Mehrere Osteuropäer gaben sich skeptisch. Sie forderten zunächst Milliardenhilfen für den Umbau ihrer Wirtschaft, bevor sich die EU offiziell festlegt. Tschechien und Frankreich verlangten zudem, die Kernkraft als grünen Strom einzubeziehen. Das stieß auf Widerstand. Am Rande des Gipfels protestierten Umweltaktivisten.
Das Haus steht in Flammen. Ziemlich spektakulär präsentieren Klimaaktivisten von Greenpeace heute ihre Sicht auf die Welt. Direkt an dem Gebäude, in dem drinnen dann die Regierungschefs streiten, ob sich die EU wirklich verpflichten soll, in 30 Jahren unterm Strich kein CO2 mehr in die Luft zu pumpen.
Ich hoffe natürlich, dass das gelingt. Das wäre ein starkes Zeichen, dass Europa wirklich der Kontinent ist, der dann 2050 klimaneutral ist.
Aber es wäre auch eins, für das man hunderte Milliarden investieren müsste, das Jobs gefährden und den Alltag wohl aller Europäer verändern würde. Ungarn, Polen und Tschechien sind skeptisch und warnen, ohne Atomstrom brauche man an Klimaneutralität nicht zu denken. Es ist sehr lustig, dass die Österreicher über unsere Atomkraft schimpfen, die sie nutzen. Sie sollten wissen, wenn Tschechien klimaneutral wäre, hätten sie keinen Strom mehr. Ein grünes Europa dank Atomstrom also? Unter einem Green Deal à la Ursula von der Leyen verstehen viele etwas anderes.
Jedes Land ist ja frei, seinen Energiemix zu machen, aber wir sollen keine europäischen Gelder nehmen, um Atomenergie zu finanzieren.
Und genau darum geht es eigentlich hier in Brüssel. Weniger um Umweltpolitik und Technologien, sondern ums Finanzieren und ums Geld. Derzeit laufen in der EU die Haushaltsverhandlungen und manche Länder nutzen den Brüsseler Wunsch nach mehr Klimaschutz ganz bewusst, um mehr rauszuholen im Milliardenpoker.
Kurz vor der Fertigstellung der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 versuchen die USA, das Projekt mit Sanktionen zu stoppen. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen Firmen, die an den Bauarbeiten in der Ostsee beteiligt sind. Washington befürchtet eine Abhängigkeit Europas von Russland und sieht das eigene Geschäft mit den europäischen Staaten in Gefahr. Die umstrittene Pipeline soll russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland liefern, unter Umgehung von Polen und der Ukraine.
Die Vollendung von Nord Stream 2 ist schon in Sicht. Fast 90% der Pipeline sind verlegt. Kurz vor Schluss also versucht das US-Repräsentantenhaus, das Projekt durch Sanktionen noch zu verhindern. Die Regierungskoalition verärgert.
Wir wollen Nord Stream 2 verwirklichen und wir werden auch sehr deutlich machen, dass diese Sanktionen nicht angemessen sind. Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe dann der gesamten Bundesregierung.
Und die Argumente, die die Vereinigten Staaten von Amerika immer wieder anführen, wir würden uns zu abhängig machen von Russland, die zählen nicht.
Tritt das Gesetz in Kraft, müssen Verantwortliche von Firmen, die am Bau von Nord Stream 2 beteiligt sind, Einreisesperren oder Einschränkungen bei Finanztransaktionen mit den USA fürchten. Dabei geht es vor allem um zwei Verlegeschiffe eines niederländischen Unternehmens.
Die würden sich dann im Zweifel aus diesem Vertrag zurückziehen müssen. Es gibt ja über 600 Zulieferer in diesem Projekt. Und auch für die, das sind viele Mittelständler dabei, ist es natürlich ein hohes wirtschaftliches Risiko.
International umstritten ist Nord Stream 2 schon lange. Die USA hätten vor allem eigene Interessen, so Experten.
Zum einen geht es Amerika und Trump vor allen Dingen darum, eigenes Fracking-Gas nach Europa verkaufen zu wollen, möglichst hochpreisig.
Zum anderen fürchtet die Ukraine den Verlust von Durchleitungsgebühren in Milliardenhöhe, weil die neue Pipeline russisches Gas direkt nach Deutschland bringt. Russland geht davon aus, dass Nord Stream 2 vollendet wird. Die US-Sanktionen können das Projekt wohl verzögern, aber kaum verhindern.
Der ungeklärte Mord an einem Georgier in Berlin belastet die diplomatischen Beziehungen zu Russland. Moskau wies jetzt zwei deutsche Diplomaten aus, nachdem Deutschland zwei russische Gesandte zu unerwünschten Personen erklärt hatte. Die Bundesregierung wirft Moskau vor, die Ermittlungen gegen den russischen Tatverdächtigen nicht zu unterstützen. Die Bundesanwaltschaft geht dem Verdacht nach, dass es sich um einen staatlichen Auftragsmord handelt.
Pressekonferenz heute Vormittag im russischen Außenministerium. Dort bestätigt man die Ausweisung. Eine Begründung lieferte die Sprecherin nicht. Es wurde der deutsche Botschafter in Moskau einbestellt. Ihm wurden die Antwortmaßnahmen verkündet. Und es wurden auch die Leute genannt, die im Laufe von 7 Tagen das Territorium der Russischen Föderation verlassen müssen. Außenminister Maas dazu in einer Aktuellen Stunde des Bundestages.
Die heutige Entscheidung Russlands, zwei deutsche Diplomaten auszuweisen, die kommt für uns alles andere als überraschend. Aber dennoch, diese Entscheidung sendet das falsche Signal und sie ist mit Blick auf die Sache völlig ungerechtfertigt.
Es geht um den Mord an dem Georgier Kangoschwili im August hier in einem Berliner Park. Der mutmaßliche Täter war mit falscher Identität aus Russland eingereist. Er hatte offenbar Helfer in Deutschland. Nach der Tat wurde er festgenommen, sitzt in Untersuchungshaft und schweigt.
Die Ausweisung war erwartet worden, doch von russischer Seite gab es auch Versöhnliches. Man wolle mit den Deutschen bei der Aufklärung des Mordes zusammenarbeiten. Beide Seiten wollen wohl eine Eskalation vermeiden.
Ein halbes Jahr nach dem endgültigen Aus der deutschen Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof hat ein Untersuchungsausschuss des Bundestages die Arbeit aufgenommen. Er soll unter anderem die Verträge mit den Betreiberfirmen genauer unter die Lupe nehmen und klären, ob Haushalts- und Vergaberecht gebrochen wurde. In der Kritik steht Bundesverkehrsminister Scheuer. Der CSU-Politiker hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Erste Zeugen werden Anfang kommenden Jahres befragt.
Weil der Blick ins Gehirn von Verkehrsminister Scheuer eben schwierig ist, soll der Untersuchungsausschuss Klarheit bringen. Die wichtigsten Fragen: Warum wurde der Vertrag zur Pkw-Maut vor dem endgültigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs unterschrieben? Und warum wurden Regelungen zum Schadenersatz vereinbart, die für den Steuerzahler teuer werden könnten?
Wir werden das ganze Vergabeverfahren durchleuchten. Der Bundesrechnungshof hat gesagt, dieses Vergabeverfahren ging überhaupt nicht. Das ist ein Verstoß gegen Vergabe- und Haushaltsrecht gewesen.
Es steht im Raum, dass es Geheimgespräche gab. Und da ist auch schon wichtig, dass man dann weiß, was da genau besprochen wird, weil man war ja mitten im Vergabeverfahren.
Für die Opposition ist schon jetzt klar, Scheuer ist zumindest politisch für die Folgen der gescheiterten Maut verantwortlich. Der Ausschussvorsitzende warnt vor Vorverurteilungen. Und der Minister selbst ging bereits gestern in die Offensive. Er erhoffe sich durch den Untersuchungsausschuss eine Versachlichung der Debatte.
Wir haben nichts zu verheimlichen. Es stärkt sogar meine Argumente, wenn wir intensiv weiter transparent informieren.
Als Zeuge muss Scheuer erst relativ spät aussagen, vermutlich Ende kommenden Jahres.
Wirklich gefährlich könnte der Untersuchungsausschuss für Scheuer wohl nur dann werden, wenn die Mautbetreiberfirmen bestätigen würden, dass in den sogenannten Geheimgesprächen entscheidende Dinge unter der Hand geregelt wurden. Ein Vorwurf, den Scheuer aber bisher bestreitet.
Deutschlands Betriebsrentner sollen künftig mehr von ihrem Geld behalten. Der Bundestag beschloss heute einen Gesetzentwurf, mit dem ein Freibetrag von rund 159 Euro bei den Krankenkassenbeiträgen eingeführt wird. Die Regelung gilt von Januar an und betrifft nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn etwa 4 Millionen Ruheständler. Die Einnahmeausfälle der Kassen sollen zunächst über den Gesundheitsfonds ausgeglichen werden. Die Armut in Deutschland ist zwar leicht zurückgegangen, aber die Kluft zwischen den Wohlstands- und den ärmeren Regionen wächst. Zu diesem Ergebnis kommt der heute vorgestellte Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Danach hat der Süden der Bundesrepublik die geringste Armutsquote, Nordrhein-Westfalen die höchste.
In Großstädten wie Berlin ist soziale Not besonders augenfällig. Viele kennen die Bilder. Doch der Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbands zeigt auch Erfreuliches. Im Osten geht die Armut zurück. Deutschland zeige sich nunmehr viergeteilt. Am schlimmsten ist Nordrhein-Westfalen betroffen, mit einer Armutsquote von 18,1%. Im Osten sind es 17,5. Die mittleren Regionen Westdeutschlands liegen bei 15,9. Am besten steht der Süden da mit 11,8%. Die Entwicklung also unterschiedlich, so gilt das Ruhrgebiet als echte Sorgenregion.
Wir haben viele Kommunen, die können sich nicht mehr alleine praktisch am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Die brauchen Hilfen, die brauchen Entschuldung, die brauchen Strukturhilfen. Und da muss der Bund tätig werden. Unser Vorschlag wäre, den Solidarbeitrag beizubehalten und vernünftig einzusetzen, um Regionen zu helfen.
Insgesamt käme vom Wirtschaftswachstum bei vielen zu wenig an. Als arm gelten diejenigen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Armut ist also auch eine Frage der Definition, gibt das wirtschaftsnahe IFO-Institut zu bedenken.
Wir klassifizieren hier Menschen als arm, Familien mit zwei Kindern, die ein Nettoeinkommen von 2.400 Euro haben. Das sind nicht Menschen, die man sonst wirklich als arm bezeichnen würde.
Problem, und da sind sich alle einig, dass immer mehr Rentner zu wenig Geld haben.
In dem Ende Oktober bekannt gewordenen Fall von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch gibt es immer mehr Tatverdächtige. Gestern war ein weiterer Mann aus Nordrhein-Westfalen verhaftet worden. Dort hat das Missbrauchsnetzwerk nach aktuellem Stand der Ermittlungen seinen Schwerpunkt. Der Fall erstreckt sich aber auch auf andere Bundesländer. Insgesamt gäbe es derzeit 38 Tatverdächtige, 10 von ihnen befänden sich in Untersuchungshaft.
Die Ermittler haben wieder zugegriffen. Eine Festnahme der Polizei Duisburg. Der Vorwurf? Sexueller Missbrauch.
Es handelt sich um einen im Kreis Wesel wohnhaften Beschuldigten, der dringend verdächtig ist, seine 3-jährige Tochter und eine Stieftochter sexuell missbraucht zu haben.
Der 61-Jährige scheint Teil eines weitverzweigten Netzwerks zu sein. Ausgangspunkt ist die Festnahme eines Mannes in Bergisch Gladbach im Oktober, der seine Tochter missbraucht und Aufnahmen der Tat im Internet veröffentlicht haben soll. Nach Auswertung von Handydaten und Chats mit kinderpornografischem Inhalt kam es zu weiteren Festnahmen.
Wir haben ja einen Chat, in dem sich 1800 Teilnehmer bewegen und die auch untereinander kommunizieren, Bilder austauschen oder möglicherweise auch Bilder herstellen und dann abgeben.
Inzwischen gibt es 38 Tatverdächtige. 10 Personen sitzen deutschlandweit in Untersuchungshaft. Ermittler werten aktuell die 3300 Datenträger mit Fotos und Videos aus.
Wir arbeiten immer noch mit mehr als 200 Ermittlern an dem Fall. Wenn etwas Aktuelles ist, natürlich auch noch mehr. Insofern, wir versuchen nach wie vor, die Kinder aus dem Umfeld ihrer Täter zu holen.
Es ist schon jetzt einer der größten Missbrauchsfälle der letzten Jahre bundesweit. Und ein Ende der Ermittlungen ist nicht absehbar.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 13. Dezember.
Ein umfangreiches Tiefdruckgebiet beeinflusst unser Wetter. Teilweise wird es morgen windig. In der Nacht breiten sich von Westen Niederschläge bis in die Mitte aus. Anfangs schneit es bis ins Flachland. Vorsicht Glätte. Am Tag ist es im Nordosten zunächst freundlich, später werden aber auch dort die Wolken dichter. Ansonsten immer wieder Regen, Richtung Osten Schnee bis in tiefe Lagen. In der Nacht plus 4 bis minus 7 Grad, am Tag 0 Grad im Erzgebirge bis 8 Grad im Markgräfler Land. Am Samstag ist es windig bis stürmisch, dabei wechselhaft bis 12 Grad. Ähnlich verläuft dann auch der Sonntag bis 14 Grad. Am Montag ist es teilweise dicht, teilweise locker bewölkt. Gebietsweise regnet es. Abseits des Berglands lässt der Wind nach.
Karim Joska meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Johnson oder Corbyn, welchen Weg wählen die Briten? Und Ludwig van Beethoven wird 250, wie die Deutschen das Genie feiern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.